Antisemitismus im Kunstfeld. Die Kunst und ihre Konflikte. Ein Beitrag vom Forum Demokratische Kultur und zeitgenössische Kunst. Erster Teil. Antisemitismus beginnt nicht bei der Vernichtung von Jüdinnen und Juden, sondern bei der Kultivierung antisemitischer Weltbilder. Allen bekannten Erscheinungsformen des Antisemitismus ging eine kulturelle Legitimierung voran, die immer auf dieselben Bilder und Projektionen auf Jüdinnen und Juden und auf die jüdische Kultur zurückgegriffen hat. Diese Bilder sind so tief in das kulturelle Gedächtnis eingesickert, dass sie weiterhin ganz selbstverständlich gepflegt werden. Aber was sind das für Bilder? In seinem 1961 veröffentlichten Buch Kulturpessimismus als politische Gefahr, eine Analyse nationaler Ideologie in Deutschland, beschreibt der Historiker Fritz Stern, wie sich auf der Grundlage einer kulturellen Grundstimmung der Nationalsozialismus entwickeln konnte. Kulturpessimisten haben im kulturellen Aufbruch der Moderne des 19. Jahrhunderts eine Gefahr apokalyptischen Ausmaßes gesehen. Die Kultivierung der Gesellschaft durch Aufklärung und Fortschritt empfanden sie als eine Zerstörung ihrer vermeintlich naturgegebenen Identität. Für sie bedeutete Identität das, was die Nazis später Blut und Boden nannten. Der Philosoph Martin Heidegger hielt am 27. Mai 1933 seine Antrittsrede als Rektor der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg. Vorab hatte Heidegger schriftlich kommuniziert, dass nach seiner Antrittsrede das Horst-Wessel-Lied gesungen werden sollte, mit erhobener rechten Hand und gefolgt von dem Ruf Sieg Heil. In der Rede selbst grenzt Heidegger seine Vorstellung von Identität als etwas durch Blut und Boden Determiniertes von einer veränderbaren Kultur ab.
Die geistige Welt eines Volkes ist nicht der Überbau einer Kultur, sondern sie ist die Macht der tiefsten Bewahrung seiner erd- und bluthaften Kräfte, als Macht der innersten Erregung und weitesten Erschütterung seines Daseins. Eine geistige Welt allein verbirgt dem Volke die Größe, denn sie zwingt dazu, dass die ständige Entscheidung zwischen dem Willen zur Größe und dem Gewährenlassen des Verfalls das Schrittgesetz wird für den Marsch, den unser Volk in seine künftige Geschichte angetreten hat.
Der Rückblick in die Geschichte zeigt, dass die völkisch-antisemitische Ideologie der Nationalsozialisten von einem in allen Teilen der Gesellschaft verbreiteten Gefühl getragen wurde, sich von der Komplexität der Moderne zu emanzipieren und so zu einer ursprünglichen und naturgegebenen Ordnung zurückzufinden, die das Gefühl vollständiger Unschuld erlaubt. Die selbsternannten Antisemiten des frühen 20. Jahrhunderts waren davon überzeugt, dass die Juden die Urheber und Profiteure der Moderne waren und sahen sich in einem gerechten Widerstand, der die eigene Kultur vor der Vernichtung durch eine jüdische Weltordnung retten sollte. Martin Heidegger brachte diesen Gedanken in seinen schwarzen Heften auf die folgende Formel. Zitat:
Eine der verstecktesten Gestalten des Riesigen und vielleicht die älteste ist die zähe Geschicklichkeit des Rechnens und Schiebens und Durcheinandermischens, wodurch die Weltlosigkeit des Judentums gegründet wird.
Die Juden werden so zu einer zersetzenden Kraft imaginiert, die die Ordnung der Kulturen und Völker durcheinander bringt. Heute bezeichnen sich Anhänger dieser Ideologie als Identitäre und Ethnopluralisten. Ethnopluralismus ist eine verharmlosende Selbstbezeichnung für Neorassismus. Sie soll suggerieren, dass man andere Ethnien nicht vernichten will, sondern sich von ihnen abgrenzt, um somit allen Ethnien ihre vermeintlich naturgegebenen Besonderheiten zu bewahren. Ethnopluralisten glauben natürlich auch, dass die germanische Kultur und Rasse allen anderen überlegen ist. Laut dem Historiker Rasmus Fleischer fehlen Jüdinnen, Juden und Romnia und Roma implizit auf der ethnopluralistischen Weltkarte, da in der Vision der identitären Multifaschisten beide Minderheiten beseitigt werden sollten, um Platz für eine friedliche Utopie zu schaffen. Aus der neorassistischen Perspektive sind die Juden also der Inbegriff von Rassismus. Sie stehen symbolisch für die Vermischung und Vernichtung von Kulturen und Rassen. Geflüchtete werden als Teil des sogenannten großen Austauschs gesehen, bei dem die weiße Mehrheitsbevölkerung gegen nicht weiße Einwanderer ausgetauscht werden soll. Dieser antisemitischen Verschwörungsideologie zufolge soll so eine jüdische Weltordnung durchgesetzt werden, in der die Völker vermischt, gespalten und dadurch unterdrückbar gemacht werden. Trotz der eindeutigen Bezüge zur NS-Ideologie distanziert sich gerade die identitäre Bewegung sowohl von Rassismus als auch von Antisemitismus. Entstanden ist der Begriff Antisemitismus als eine positive Selbstbeschreibung. Antisemiten sahen sich als Teil einer Gruppe, die glaubte, die Welt vom Bösen, den Juden, erlösen zu müssen. Tatsächlich haben sich alle Erscheinungsformen des Hasses auf Jüdinnen und Juden kontinuierlich als emanzipatorische Bewegung, gerechter Widerstand und kulturelle Selbstverteidigung artikuliert. Der Journalist und Anarchist Wilhelm Marr erhob 1879 bei der Gründung der Antisemitenliga durch den Begriff des Antisemitismus den Judenhass zum politischen Programm. Über ihr Bekenntnis zum Antisemitismus fanden sich in der Liga Personen aus verschiedenen politischen Lagern zusammen. Der Historiker und Publizist Heinrich von Treitschke veröffentlichte im selben Jahr seinen Aufsatz »Die Juden sind unser Unglück«, was später die Parole für das Propagandablatt »Der Stürmer« lieferte. Marr und von Treitschke beharrten auf der Behauptung, dass der Judenhass, der vor ihnen kam, ungerecht, vulgär und damit nicht politisch progressiv war. Den Begriff Antisemitismus führten sie in die deutsche Sprache ein, weil sie davon überzeugt waren, dass die Juden erst jetzt begannen, sich so zu verhalten, wie es einst die antijudaistischen Judenhasser behauptet hatten. So wie sich die Antisemiten um Marr und Treitschke vom Antijudaismus distanzierten, distanzieren sich die AntisemitInnen der Gegenwart vom Antisemitismus. Das Kunstfeld ist längst selbst zum Gegenstand und zentralen Austragungsort der aktuellen Antisemitismusdebatten geworden. Dennoch werden auch hier die Debatten über Antisemitismus immer wieder auf die Frage verschoben, ob es sich in den jeweiligen Fällen überhaupt um Antisemitismus handelt und was Antisemitismus eigentlich ist. Darüber wird nicht nur der aktuelle Stand der Antisemitismusforschung in Frage gestellt. Zusätzlich geraten von Antisemitismus Betroffene in die paradoxe Situation, sich für ihre Erfahrungen und Einschätzungen immer wieder rechtfertigen zu müssen. Die Auseinandersetzung mit Antisemitismus ist in der breiten deutschen Öffentlichkeit zuvorderst an die Shoah gebunden. die daraus entstandene und von weiten Teilen der Mehrheitsgesellschaft angenommene Verantwortung führte zu einer Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen, politischen und selten auch persönlichen Verwicklungen mit dem Nationalsozialismus. Dabei wird erst jetzt langsam wahrgenommen, dass Antisemitismus weder ein Phänomen der Vergangenheit ist, noch dass er erst dann als solcher benannt werden kann, wenn konkret zum Mord an Juden aufgerufen wird. Vielmehr wird die Vernichtung erst über antisemitische Bilder und Codes kulturell legitimiert. Man muss Antisemitismus als eine Kulturtechnik begreifen. Eine Kulturtechnik, durch die innere, gesellschaftliche und individuelle Konflikte externalisiert werden. Das drückt sich deutlich in dem tradierten Vorurteil aus, Jüdinnen und Juden würden von Konflikten profitieren und sie deshalb gezielt in die Welt setzen. Zum einen entlastet man sich dadurch selbst von der eigenen Verwicklung in Konflikte. Zum anderen kann ein gesellschaftlicher Konflikt so auch entschärft werden, weil unterschiedliche Konfliktparteien plötzlich zu Opfern des gleichen Feindes werden und so eine Opfererzählung teilen. Demzufolge erfüllt Antisemitismus sowohl ein Identitäts- als auch ein Solidaritätsversprechen. Man steht gemeinsam auf der Seite der Guten und im Widerstand gegen das Böse, ohne die eigenen Anteile am Konflikt anerkennen zu müssen. Erinnern wir uns noch einmal an den Kulturpessimismus. Die Kunst und Kultur ist ein sehr internationales Feld, das sehr stark an die Möglichkeitsräume der modernen Gesellschaft gebunden ist und enorm von ihnen profitiert. Gleichzeitig wird in den Kunstdiskursen ein scheinbarer Verlust von Tradition, Identität und Ursprünglichkeit durch die Moderne als genereller Ursprung sozialer Ungerechtigkeiten ausgemacht. Das hat auch hier zu einer Renaissance des Kulturpessimismus geführt. Der Wunsch nach klaren Identitäten und Ursprünglichkeit, die als repräsentativ für eine konfliktbefreite Welt gesehen werden, drückt sich in zunehmend antimodernen und essentialistischen Ausstellungsprogrammen aus. Hier zeigen sich auch zentrale Wesensmerkmale einer insbesondere im Ausland als genuin deutsch wahrgenommenen Kunst. Exemplarisch steht hierfür der Künstler Josef Beuys. Josef Beuys wirkte auf die deutsche Kunst der Nachkriegszeit identitätsstiftend, indem er die Aura des politischen und ästhetischen Neuanfangs mit einem tradierten völkischen Mythendenken kombinierte. Josef Beuys fetischisierte das Ursprüngliche in seinen selbstgeschafften Mythen und verknüpfte dies mit einer politischen Agenda, die sich nicht zuletzt um die Souveränität des deutschen Volkes sorgte. Für Beuys war die Shoah der Tiefpunkt des westlichen Materialismus. Für die Nazis war der Materialismus ein Produkt der jüdischen Weltordnung, von der nur Juden profitieren würden. Beuys verkehrte die Feindbilder einfach in ihr Gegenteil. Und so wurde das, was man den Juden vorwarf, wieder zur Gefahr für die Gesellschaft. Beuys konnte an die kulturellen Feindbilder der Nazis anschließen, die aus der idealistischen und romantischen Weltanschauung der Kulturpessimisten erwuchsen. Gerade dieser Teil von Beuys erweitertem Kunstbegriff konnte sich durch die unkritische Rezeption seiner Arbeit in der Kunst durchsetzen. Es dauerte sehr lange, bis nach den personellen NS-Kontinuitäten im Umfeld von Beuys gefragt wurde. Beuys meldete sich 1941 freiwillig zur Luftwaffe. Nach dem Krieg pflegte er enge Kontakte mit Altnazis. Der ehemalige NS-Mann Karl Fastabend war für Beuys als Redenschreiber tätig. Beide gründeten die Organisation für direkte Demokratie durch Volksabstimmung. Der Beuys-Biograf Hans-Peter Riegel weist darüber hinaus nach, wie stark sich Beuys gesamtes Werk, sein ideologisch aufgeladener Naturglauben, von der eklektischen, mit Antisemitismus und Rassismus gespickten Lehre Rudolf Steiners ableitet. Zitat:
Was sich in den politischen Programmen und Verlautbarungen von Beuys zunächst als links, sozialistisch, friedensbewegt und egalitär ausnimmt, findet sich nahezu identisch bei Rechtsextremen.
Weite Teile des Kunstfelds hingegen interessieren sich nicht für die problematischen Elemente in Beuys Ideologie. Er gilt bis heute vor allem als visionärer Befreier, wie das Kunstmagazin Art ihre Aprilausgabe 2021 betitelte.
Aus dem Land, das sich selbst zerstört und uns den Way of Life diktiert, da kommt Regen mit Waffen und Tod und hört der Frieden, sieht rot. Er sagt als Präsident von USA, ab dunkel ja, bitte doch und da. Auf Polen, mit Laos, in Nicaragua, es will den Endsieg, das ist doch klar. Doch wir uns Sonne statt Regen, ohne Lust und Leben, ob West, ob Ost, aber jeden nach Osten.
Für Beuys war klar, Reagan wollte den Endsieg. Beuys spielt so auf der Klaviatur der Nazi-Vergleiche, wie sie auch heute in vielen rechtsradikalen und Querfrontmilieus gang und gäbe sind. Durch die Verdrehung der historischen Tatsachen wird der deutsche Vernichtungskrieg relativiert. Josef Beuys' Hang zur Authentizität, Natürlichkeit und Ursprünglichkeit zeigt sich exemplarisch an seiner Idealisierung des sogenannten Ostmenschen. In ihm sah er einen Gegenentwurf zu den Zivilisations- und Marktzwängen des modernen Westens. Bis heute steht die Beuys'sche Weltanschauung nicht im Widerspruch zu einem weit verbreiteten Denken im internationalen Kunstfeld. Um die Schuldzusammenhänge der modernen Gesellschaften rückwirkend aufzulösen, wird der aufklärerische und emanzipatorische Aspekt der Moderne geopfert. Wenn man dazu die Beuys-Kunst als 1:1-Übersetzung der Ideen Rudolf Steiners versteht, wie es Riegel anregt, um Beuys' Anti-Amerikanismus, seinen nationalen Pathos, seinen Germanenkult und seinen okkulten Naturglauben addiert, kommt man nicht umhin, Beuys mit strukturellem Antisemitismus in Verbindung zu bringen. Antisemitismus ist das Bindeglied, welches vereinfachende und essentialistische Denkweise logisch zusammenbringt. Martin Heidegger galt so lange nicht als Antisemit, bis die Veröffentlichung seiner schwarzen Hefte die Leugnung des Offensichtlichen unmöglich machte, obgleich seine essentialistischen Identitätsvorstellungen stets und eigentlich für alle sichtbar den Antisemitismus in sich trugen. Dass man sich ungern von kulturellen Bezugsgrößen trennen lässt, zeigt sich mustergültig auch am diesjährigen Jubiläum zu Josef Beuys' 100. Geburtstag. Das Kunstfeld hätte viel Arbeit vor sich, wenn ausgerechnet der vermeintlich progressive Reformer Beuys auf die gleichen tradierten Feindbilder zurückgegriffen hat wie vor ihm Martin Heidegger. Lieber wird vielerorts gegen die notwendige Aufarbeitung seiner unkritischen Kanonisierung angefeiert. Zweiter Teil. Im Kunstfeld bilden sich die Debatten und Konflikte der Gesellschaft ab. Deshalb wird auch hier über Antisemitismus gestritten. In Studien wird klar, dass die kultivierten Elemente und Feindbilder des Judenhasses heute vor allem als Antizionismus einen politisch legitimierten Ausdruck finden. Man wird kaum noch Menschen treffen, die sich heute offen zum Antisemitismus bekennen, auch wenn sie sagen, Israel ist unser Unglück. Israel dient in allen politischen Milieus als Schablone für Konflikt und Ungerechtigkeiten der Welt. Die Fokussierung auf Israel hat seit Jahrzehnten Konjunktur. Sie entlastet ganze Staaten von ihren eigenen Konflikten, entlässt sie aus der Eigenverantwortung und reproduziert so eben doch die typischen Elemente des Antisemitismus, den sie eigentlich kaschieren möchte. Dieser Inszenierung folgend werden sich die Konflikte der Gegenwart letztlich nur über Israel lösen lassen. Der Filmemacher Jean-Luc Godard hielt 1969 einem ZDF-Kamerateam einen Zettel mit der Aufschrift »Nazisrael« ins Bild. Das kleine Land wird zur Reinkarnation derer, die die Endlösung geplant haben. Globale Konflikte, sichtbare und unsichtbare Ungleichheiten und allem voran die zerstörerische westliche Hegemonie werden in der Kunst immer wieder am Beispiel Israels aufgerufen, um sie so aus der Komplexität, die anderen Konflikten zugesprochen wird, in die vermeintliche Eindeutigkeit zu überführen. Die Ambivalenz und Offenheit der Kunst wird für das Bedürfnis nach einfachen Erklärungen für eine komplexe Welt geopfert. Oliver Marchert, der in Wien politische Theorie lehrt, hat in seinem Text »Israel-Kritik als spontane Ideologie im Kunstfeld« anhand mehrerer Arbeiten, die während der Dokumenta 12 gezeigt wurden, beispielhaft ausgeführt, wie präsent und identitätsstiftend die sogenannte Israel-Kritik im zeitgenössischen Kunstfeld wirkt. Zitat: Im Genre politischer Kunst ist Anti-Amerikanismus enorm verbreitet, ohne deshalb begrüßenswert zu sein. Und Roger M. Bürgel und Ruth Noack nahmen sich heraus, ein Gemälde Juan Davilas zu zeigen, auf dem die amerikanische Flagge mit einem riesigen Hakenkreuz versehen war. Die deutsche Kritik konnte daran nichts finden. Der Grund dafür mag daran liegen, dass sich hinsichtlich eines anti-amerikanischen Ressentiments die Meinung der deutschen Majorität mit der pseudokritischen Meinung des größten Teils des politisierten Kunstfelds trifft.
Und Marchert weiter?
Schließlich weiß man, dass dem Anti-Amerikanismus der Anti-Israelismus wie ein Schatten folgt.
Die politische Kunst in den westlichen Gesellschaften dockt hier an ein mehrheitsfähiges Politikverständnis an. Sie misst ihre eigene Freiheit und Widerständigkeit am Grad der geäußerten Israel-Kritik. Israel als die neuen Nazis, Israel als Apartheidsregime, Israel als Symbol des westlichen Imperialismus. Noch einmal, Oliver Marchert.
Ein Beispiel für eine mehr als nur problematische Arbeit ist Peter Friedels ausgestopfte Giraffe, die nicht zufällig zum Medienstar der D12 wurde. Der Hauptgrund des Erfolges der Arbeit Friedels ist wohl darin zu suchen, dass zur Arbeit die Information verbreitet wurde, die Israelis hätten die arme kleine Giraffe in den Herztod getrieben. Eine solche Arbeit spekuliert auf den Diskurs der Viktimisierung, der den meisten westlichen Medienberichten über die Palästinenser zugrunde liegt. So stellt sich heraus, dass der womöglich berühmteste Beitrag zur D12 zugleich einer der problematischsten Beiträge war, insofern er den strukturell antisemitischen Diskurs von Israel als Täterstaat unterschwellig bediente.
Ein Aufschrei blieb bei den meisten von Marchert angesprochenen Arbeiten aus.
Stattdessen ersetzt Abwehr die notwendige Reflexion über die verschiedenen Erscheinungsformen des Antisemitismus und die stetige Wiederkehr seiner Bilder in der Kunst. Das Benennen von Antisemitismus gilt als das größere Übel. Wer Antisemitismus anspricht, wird der Spaltung bezichtigt. Die Abwehr und Leugnung des Antisemitismus wird durch Gegenvorwürfe legitimiert. Eine der gängigsten Behauptungen ist, dass eine Ausdehnung des Antisemitismusvorwurfs auf angeblich nicht-antisemitische Fälle zu Denkverboten und Selbstzensur führe und in der Konsequenz die Meinungsfreiheit gefährde. Das bedeutet auch, dass konkrete Antisemitismuserfahrungen in Frage gestellt werden. Dennoch mobilisiert dieses Szenario weite Teile des Kunstfelds. Die Ende 2020 vorgestellte Initiative GG 5.3 Weltoffenheit, zu der namhafte deutsche Kulturinstitutionen wie die Kulturstiftung des Bundes, die Berliner Festspiele, das Bündnis internationaler Produktionshäuser und das Goethe-Institut gehören, sehen ihre Arbeit durch einen Beschluss des Deutschen Bundestags in Gefahr. Der Beschluss richtet sich gegen die öffentliche Förderung der Bewegung Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen, BDS, und leitet sich von der international anerkannten Arbeitsdefinition von Antisemitismus ab. Im Beschluss sieht die Initiative die eigentliche Gefährdung der offenen Gesellschaft. Damit steht sie in der Tradition eines intrinsischen Bedürfnisses, den Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus nur dann als gerecht zu sehen, wenn die sogenannte Israel-Kritik auch Symbol dieses Kampfes ist. Noch deutlicher wird dieses Verständnis im Aufruf von über 1500 KünstlerInnen und KuratorInnen, die sich solidarisch mit der Initiative zeigen. Nothing can be changed until it's faced, heißt ihr offener Brief. Er zeigt, wie stark das ambivalente und oftmals affirmative Verhältnis im Kunstfeld gegenüber der Legitimität der BDS-Bewegung ist. BDS bietet die Möglichkeit, dem Antisemitismus einen politischen Ausdruck und Ursprung zu attestieren. Ohne Israels Politik gäbe es demnach keinen antisemitischen BDS. Gerade in Deutschland sind daher Solidaritätsbekundungen in Richtung BDS nur dann möglich, wenn man den BDS von Antisemitismus freispricht oder Antisemitismus als Randproblem in einem an sich gerechten Kampf relativiert. Von vielen wird die BDS-Kampagne als Basiskampf einer internationalen Linken angesehen. Gegen BDS gerichtete Antisemitismusvorwürfe werden generell als Kampfmittel der politischen Rechten in Deutschland, Amerika und der Welt verunglimpft. Der wachsende Antisemitismus wird so zur Fußnote. Im Brief der KünstlerInnen heißt es:
Eine übereifrige Überwachung der politischen Ansichten von Kulturschaffenden aus dem Nahen Osten und dem globalen Süden muss als das angesehen werden, was es ist. Racial Profiling durch die Hintertür und muss sofort eingestellt werden. Die Verleumdung von Individuen durch unbegründete Antisemitismusvorwürfe muss aufhören.
Der BDS-Resolution des Bundestages wird neben der vermeintlichen Einschränkung der Kunst- und Meinungsfreiheit so auch blanker Rassismus vorgeworfen. Dieses Bedrohungsszenario erklärt eine nicht rechtsbindende Bundestagsresolution zum kulturellen Schlüsselkampf. Wenn man in Deutschland für den Boykott des Staates Israel keine Förderung mehr bekäme, gefährde dies die demokratische Kultur. Die Aufarbeitung der Shoah wird im Rahmen von Initiativen wie GG 5.3 oder des Nothing Can Be Changed Briefes zu einem provinziellen deutschen Projekt erklärt, das den Blick über die eigenen Grenzen hinaus verhindere und dadurch die Aufarbeitung der kolonialen Vergangenheit unmöglich mache. Der Weg zur Aufarbeitung der deutschen Kolonialgeschichte soll hier über eine Neuverhandlung der Erinnerungskultur führen. Auch die Singularität der Shoah wird dabei im Sinne einer Auflösung einer vermeintlichen erinnerungspolitischen Hegemonie zur Disposition gestellt.
»1975 wurde die von der dichotomen Logik des Kalten Krieges getragene Resolution 3379 der UN-Generalversammlung durch die Stimmen der arabischen Länder, von Staaten der sogenannten Dritten Welt sowie des Ostblocks verabschiedet. Sie galt der Beseitigung aller Formen der Rassendiskriminierung und bezeichnete Zionismus als Form von Rassismus. Die umstrittene Resolution wurde 1991 zurückgenommen. 1998 nannte UN-Generalsekretär Kofi Annan die Resolution 3379 einen Tiefpunkt der Geschichte der Vereinten Nationen. Auf der dritten Weltkonferenz gegen Rassismus 2001 im südafrikanischen Durban wurde die Wiederinkraftsetzung der Resolution gefordert. Im Umfeld der postkolonialen Studien wird Israel oft als rassistische Entität und kolonialistisches Apartheidsregime kategorisiert. Diese Einordnung ist sowohl mit dem Blick auf die reale Apartheid in Südafrika als auch in Bezug auf die politische Realität in Israel und den besetzten Gebieten relativierend und unzutreffend. Einseitigkeit und Unverhältnismäßigkeit in der Kritik an Israel wird als antizionistischer Doppelstandard dem israelbezogenen Antisemitismus zugerechnet. In Hinblick auf das Verhältnis vom Postkolonialismus zum Antisemitismus ergibt sich ein doppeltes Problem. Zum einen wird Antisemitismus auf den Vernichtungsantisemitismus des Nationalsozialismus reduziert und so zu einem europäischen Problem erklärt, das selbst durch Kolonialismus in den globalen Süden exportiert wurde. Zum anderen wird dadurch die Aufarbeitung, Aufklärung und Erinnerung an die Shoah zu einer rein westlichen Angelegenheit erklärt, obwohl Deutschland trotz seiner geografischen Lage erst durch die Besatzung der Alliierten zum Teil der westlichen Welt wurde. Die Shoah wird zu einem manifesten Bestandteil der westlichen Kulturhegemonie, sowohl in der Ursache als auch in der Aufarbeitung, und steht somit dem Paradigmenwechsel hin zu einem postkolonialen Umdenken im Weg. Die aus der deutschen Geschichte entstandene Staatsräson gegenüber Israel wird zur Schicksalsfrage für die Aufarbeitung der Kolonialvergangenheit gemacht. Man kann dort also nur dann glaubhaft den Kolonialismus adressieren, wenn man sich von der Staatsräson gegenüber Israel verabschiedet. Um dafür eine Hilfestellung zu leisten, wird ein Vergleich in der Erinnerung verschiedener Menschheitsverbrechen gefordert. Der Vergleich leitet sich jedoch nicht von der Vergleichbarkeit der Ideologien des Rassismus und Antisemitismus ab, sondern von den Ähnlichkeiten in den Gewalterfahrungen. In der Spezifität des Antisemitismus begründet sich jedoch die Präzedenzlosigkeit der Shoah,
Der Glaube, dass die Juden das Böse in die Welt getragen haben, um sie gezielt durch Konflikte zu dominieren, hat die Endlösung legitimiert. Die Macht des Bösen sollte endgültig gebrochen werden, um eine konfliktfreie Zukunft zu erreichen. Es stimmt also nicht, dass der Mord an den Juden keinen Sinn gehabt hat. Der Sinn ist nur nicht an derselben Stelle zu finden, wo man ihn bei vielen anderen Menschheitsverbrechen findet. Es ging nicht um mehr Macht, mehr Besitz oder um rassistische Dominanz. Es ging um die Sehnsucht nach dem Paradies. Ohne Aufklärung, ohne Zivilisation und ohne materialistische Zwänge. Die logische Folge ist eine tribalistisch organisierte Gesellschaft, ausgerichtet nach dem Recht des Stärkeren. Antisemitismus wird innerhalb der postkolonialen Studien keineswegs gänzlich vom Tisch gewischt. Die sich ergebenden Widersprüche werden jedoch nicht zum Gegenstand einer selbstreflektierenden Problemanalyse, sondern sie werden aufgelöst, indem Antisemitismus zu einer Unterkategorie des Rassismus gemacht wird. Die Prämisse lautet hier: Was für Rassismus im Allgemeinen gilt, gilt im Besonderen auch für Antisemitismus. Aus dieser Sicht beginnt Antisemitismus erst dort, wo er Ähnlichkeiten und Überschneidungen zum Rassismus zeigt. Allerdings wäre es ebenso falsch und wenig hilfreich, auf Grundlage der Ähnlichkeiten Rassismus zu einer Form von Antisemitismus zu erklären. Dennoch hilft der Vergleich beim gegenseitigen Verständnis. Denn gäbe es keine wesentlichen Unterschiede in den Phänomenen, bräuchte es den Perspektivwechsel erst gar nicht. Um Antisemitismus und Rassismus frühzeitig zu erkennen, reicht es nicht aus, sich auf die Ähnlichkeiten und Überschneidungen zu beschränken. Man muss auch um die ideologischen Spezifitäten wissen. Die Spezifität des Antisemitismus zeigt sich auch deutlich im Kontext nichtjüdischer Minderheiten, die historisch immer wieder antisemitischen Stereotypisierungen zum Opfer fielen. So wurde die Verfolgung und der Genozid an den Armeniern sowohl rassistisch als auch mit den klassisch antisemitischen Behauptungen legitimiert, sie würden die Gesellschaft vorsätzlich spalten, vergiften und zerstören wollen. Recep Tayyip Erdogans politischer Ziehvater Necmettin Erbakan gründete 1970 die erste politische Partei der Meligörüş-Bewegung. Für ihn wird die Welt seit 5781 Jahren von einer rassistisch-zionistischen Weltverschwörung regiert, die die Menschheit durch Kapitalismus und Zinsknechtschaft ausbeutet und versklavt. Die sogenannten Minderheiten unter den Minderheiten werden dadurch zum ständigen Ziel von Angriffen durch türkische Nationalisten und Islamisten, deren Vertreter wiederum in Deutschland als Rassismusexperten auftreten und auf politischer Ebene über Emanzipation und Integration verhandeln können. Antisemitismus hat Feindbilder kultiviert, die zwar Juden meinen, aber auch auf andere Gruppen angewendet werden können, indem jüdisches Verhalten unterstellt wird oder sie gleich zu heimlichen Juden oder jüdischen Handlangern gemacht werden und damit zum Abschuss freigegeben sind. Thank you. Antisemitismus ist in der gesellschaftlichen Mitte, in bürgerlichen Kreisen und in den Kulturmilieus entstanden und hat sich von dort in die sogenannten gesellschaftlichen Ränder ausgebreitet. In der Mitte haben sich die Bilder, die Codes und die Sprache entwickelt. Und sie transformieren sich parallel zum kulturellen Zeitgeist. Antisemitismus verbirgt sich auch dort in Utopien, die zwar von einer besseren Welt reden, sich aber der Eigenverantwortlichkeit und Selbstreflexion verweigern. Die Aufklärung des Antisemitismus ist für die Kunst relevant, um sich zwischen den Bildern und der Sprache und deren Entwicklungsgeschichte zu orientieren. Sie liefert Aufschluss über kulturelle Prägungen und ist damit ein wichtiger Kompass für die Kulturkritik. Gegen die Abwehr dieser Aufklärungsprozesse haben Überlebende und Hinterbliebene im In- und Ausland gearbeitet. Gegen die unzähligen Forderungen nach dem Schlussstrich, gegen die Relativierung über den Vergleich mit dem Archipel Gulag. Sie haben im postnarzisstischen Raum das Fundament der Erinnerungskultur geschaffen, die die Mehrheit der Menschen heute mit viel Stolz vor sich hertragen. In der Kunst wird diese mehrheitsgesellschaftliche Identifizierung und die damit verbundene Staatsräson gegenüber Israel immer wieder als Repräsentation des Establishments missverstanden, in Frage gestellt und sogar abgelehnt. Auch hier brauchen wir den aufklärerischen Blick auf die Kulturgeschichte, um eine gerechtere Zukunft nicht entlang kultivierter Stereotype gestalten zu wollen. Der Hass auf Juden ist eine seit Jahrhunderten gepflegte Kulturtechnik, die schon immer die Gesellschaften vom Druck der Aufklärung entlastet hat. Um Antisemitismus zu bekämpfen, muss man seine kulturelle Funktion ernst nehmen.